Radio Ravnica, Folge 245, die zweite. Und wir haben heute mega, mega coole Themen mit dabei. Unter anderem Modern Horizons 3, Modern Horizons 3 und Modern Horizons 3. Genau, wir gucken uns die beiden aktuell gespoilerten Commander-Decks an. Wenn ihr das hört, werden wahrscheinlich alle gespoilert sein. Das heißt, wir gucken uns sozusagen die ersten beiden an. Das Creative Energy, das Eldrazi Incursion. Mhm. Das sind die beiden, die wir uns einzeln anschauen. Dann gucken wir uns nochmal so die Top-3-Karten von Robin und mir aus dem Set an. Und wenn wir noch Zeit haben, Ask Us Anything. Und natürlich an meiner Seite, ich habe es gerade schon gespoilert, der gute Robin. Robin, wie geht's dir an diesem wunderschönen Modern Horizons 3-Tag?
Hi, ja, mir geht's ganz gut. Ich schleppe mich noch so ein bisschen mit Magen-Darm herum. Deswegen auch übrigens am letzten Wochenende war das MTG-Fest von Mirko organisiert.
Sehr cool.
Bilder. Wirklich, ich habe die Bilder gesehen und es hat mir so fucking leid getan, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber mich hat's halt seitdem irgendwie erwischt. Ich schleppe das irgendwie immer so ein bisschen mit mir rum. Aber es geht auf den Weg der Besserung auf jeden Fall. Und vielen Dank an die Orga und vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Ich habe sehr viele wunderschöne, auch schon Decklisten gesehen von den Leuten, die dann Top 8 gemacht haben bei Pioneer und Pauper. Und schaut auf jeden Fall bei Mirkos Kanal vorbei. Der hat da wirklich einiges hochgeladen zu auf Instagram. Ich habe das sehr aktiv verfolgt. Und herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und an das fabelhafte Event.
Wir haben keinen Hattrick.
Nee.
Also wir hatten ja schon Doppelgewinner bei dem Radio Ravnica Turnier. Jetzt gibt's keinen Hattrick. Das ist schon mal spannend. Wobei der Zweiter geworden ist.
Ja, also ich meine, irgendwo muss er sich ja oben ansiedeln. Ne? Deswegen.
Ja, genau.
Genau. Ja, aber du hast schon gesagt, sehr viel Modern Horizons 3 heute. Aber bevor wir einsteigen, ein kleiner Hinweis, dass wir diese Woche wieder gesponsert sind von Holy, der Energy-Trink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und es gibt ein paar neue Flavors, die mir hier zugeschickt worden sind, die ich jetzt endlich bekommen habe. Ich habe hier einmal Daiquiri Dolphin.
Der zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht revealed ist.
Oh, echt noch nicht?
Nee, der wird, glaube ich, Freitag revealed.
Okay, aber dann passt das ja mit dem
Zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Also zum Zeitpunkt des Reveals gibt es den. Dann haben wir noch Calpirinha Crab. Auch wunderschön.
Gute Calpirinha.
Wunderschön. Und zu guter Letzt haben wir noch Mojito Macaw. Sehr, sehr schöne Artworks. Ich finde ja immer dieses Tier-Theme von den Dosen immer ziemlich geil.
Sind ja, und du bist ja auch jemand, der Allorationen sehr mag.
Ja,
die sind ja alle Allorationen. Es sind ja alle mit drin.
Total.
Und das finde ich ganz gut. Ich muss an dieser Stelle aber leider eine Sache sagen. Also ich verstehe das ja, dass die mit den Flavoren und so, ja, finde ich großartig, da jetzt auch Drinks mitzumachen, ja, sowas wie Mojitos oder sonst was. Aber Pina Colada wo? Pina Colada wo?
Ja, und das sind vor allen Dingen auch nur drei von natürlich ganz, ganz vielen anderen Sorten, die es bei Holy gibt. Deswegen schaut gerne mal vorbei bei weareholy.com/radioravnica und spart euch 10%, wenn ihr da einkauft mit unserem Code Ravnica10. Wenn ihr zum ersten Mal dort einkauft, könnt ihr mit Ravnica 5 Euro auf euren ersten Einkauf sparen und sichert euch auf jeden Fall mal so einen schönen Shaker, der passt immer ganz gut zu den ganzen Drinks. Und dementsprechend vielen Dank an Holy, vielen Dank an alle Leute, die darüber schon eingekauft haben. Das hilft uns wirklich sehr viel weiter. Aber lass uns mal reinspringen in das erste Thema. Und zwar Modern Horizons 3. Die Commander-Decks wurden ja schon länger revealed. Wir wissen, wer die Face-Commander sind. Jetzt haben wir die Decklisten. Und wir starten mal mit Creative Energy. Ein Jeskai-Energy-Deck. Und das hatten wir doch erst vor nicht allzu langer Zeit in Fallout. Wie findest du es denn, dass wir jetzt nochmal Energy bekommen, in so kurzer Zeit hintereinander?
Gut. Wirklich gut. Normalerweise bin ich jemand, der die ganze Zeit immer sagt, boah, wir haben genug Verzauberungsdeck, ich will keine Verzauberungsdecks mehr haben. Auch beim zweiten Verzauberungsdeck, wenn ihr die Folge vermutlich 200 irgendwas anhört, werdet ihr hören, dass ich beim zweiten Enchantment-Deck gesagt habe, das ist super, weil es andere Enchantments drin hatte, weil es mehr diesen Archetype supported hat. Ich kann jetzt hingehen, wenn ich jetzt einen Spieler bin oder eine Spielerin, die angefangen hat mit den Fallout-Sachen und sagt, okay, ich habe mir, weil ich mich nicht informiert habe und keine Ahnung habe, das Energy-Deck geholt und habe gemerkt, das ist nicht gut.
Ja.
Und jetzt kommt hier ein Energy-Deck raus, wo ich mir denke, geil, jetzt kann ich mein Deck aufbessern. Mhm. Jetzt kann ich neue Karten finden. Und hier haben sie Energy auch richtig gemacht. Also das muss man wirklich sagen. In dem Deck selber sind 2 Infinite-Kombos drin.
Oh, krass.
Und es sind so viele Support-Karten, auch neue Support-Karten für Energy einfach drin, die einfach wahnsinnig, wahnsinnig stark sind und auch wirklich cool sind. Also da sind von irgendwelchen Artefakten drin, die jetzt, wenn du Energy bekommst, bekommst du eins mehr und du kannst mit Energy Dinge tun, wie zum Beispiel, du kannst alle Spieler Handkarten abwerfen lassen, so viele Karten ziehen. Es ist so viel. Es ist so viel cooler Stuff drin.
Ja, also es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr kompetent. Soweit können wir schon mal was voraussagen. Aber lass uns mal auf den Face Commander eingehen. Das ist Zaitya Aetherflux Genius. 4 Mana, ein generisches, ein blaues, ein rotes, ein weißes für ein 3-5 Legendary Creature Human Artificer mit Menace and Haste. Unter dem Text immer, wenn diese Kreatur angreift, kreiere ein getapptes und attackierendes Token von einer Kopie von einem anderen Non-Token Creature you control. Du bekommst 2 Energy-Marken und at the beginning of your next end step wird dieser Token sacrificed. Außer man zahlt die Energy-Marken equal to its Mana-Value. Heißt, man greift mit ihr an, man kann was auf dem Feld kopieren und man sacrificed das am Ende des Tages oder am Ende des Zuges, das denn man zahlt quasi die Energy-Marken für den Mana-Value. Das klingt ja erstmal schon mal ziemlich gut. Es ist jetzt auch, na klar, es geht um sehr viel Energy und es wird, sag ich mal, vorausgesetzt, dass man schon so ein bisschen Energy auf jeden Fall da hat. Aber es würde ja auch erstmal für sich funktionieren, oder?
Natürlich, also du bekommst halt immer wieder Kopien von Nicht-Token-Kreaturen, wo man halt sagen muss, man kann halt auch dann hingehen und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie zum Beispiel ein Solomon Simulacrum, eine Karte, die halt lange nicht mehr im Commander gespielt wird. Ich weiß, ich bin ein alter Boomer, es tut mir leid. Aber das ist zum Beispiel eine großartige Karte, die ich halt immer wiederholen kann. Oder auch sowas wie Burnished Heart, der Elch, den man für 3 Mana opfern kann, um 2 Länder rauszusuchen. Oder Mühe Battlesphere, die halt mit ganz vielen Mühes ins Spiel kommt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, damit einfach auch coole Karten zu machen. Deswegen, der Preis von der Karte ist auch jetzt beim Start sehr, sehr hoch, muss man einfach sagen, wie es ist. Auch einfach, weil dieses Energy Deck dadurch einen anderen Appeal hat. Das heißt, sie haben es hier geschafft, im Front Commander 2 Decks zu vereinen, weil du musst kein Energy haben, um das zu machen, sondern du kannst auch einfach einen Jeskai, ich greife an und kopiere irgendeine Kreatur haben. Und das ist cool.
Ja, total. Und ich glaube halt auch, ich finde, glaube ich, Energy Decks, zumindest was hatten wir jetzt an Commander bisher jetzt gehabt? Wir hatten jetzt den Prime, wie heißt der nochmal? Liberty Prime und die Dr. Madison Lee. Und einer war jetzt relativ aggressiv. Dr. Madison Lee ist so mehr value-mäßig aufgebaut. Er ist auf jeden Fall mehr so die aggressive Variante in diesem Deck. Er will halt angreifen, will halt proaktiv sein, will Sachen kopieren, was ja immer, je nachdem, was man kopiert, eben sehr stark sein kann. Und das finde ich auf jeden Fall an sich spannend. Plus halt, wenn man, es muss Non-Token-Creature sein, die man quasi damit kopiert. Ich dachte gerade, wenn man einen Token kopiert, dann würde man den for free kriegen. Aber ich meine, selbst da kann man mit Sacrifice-Triggern arbeiten, wie du eben schon meintest, mit Solemn Simulacrum oder anderen Geschichten.
Ja.
Also ist schon grundsolide, oder? Also würdest du sagen, so dieser Effekt oder diese Thematik, die haut dich um oder sagst du, ja, ich kann sehen, wie das funktioniert, aber mehr auch nicht?
Ich glaube tatsächlich, dass es einer der Top Jeskai Commander ist, die ich seit langem gesehen habe. Also es ist natürlich nichts gegenüber Narset, die halt mit Infinite Turns irgendwie irgendwas macht. Aber für mich ist er oder sie, nicht genau definieren, einer der Top-Kandidaten für einen Top Jeskai Commander. Spannend. Weil er kostet 4 Mana, hat 3-5, Menace Haste, er hat mehrere Sachen, die er machen kann. Es ist so stark. Ich glaube, er ist wirklich einer der Top Jeskai Commander und wenn nicht sogar, also nicht der Top, aber schon, es ist Wahnsinn, er ist wahnsinnig stark.
Ja, ich merke schon, du bist richtig beeindruckt.
Ich bin sehr begeistert von dem.
Wir haben aber noch einen zweiten Face Commander und zwar Kaith Famed Mechanicist, ebenfalls 4 Mana, ebenfalls ein generisches, ein blaues, ein rotes, ein weißes für ein 3-3 Dwarf Artificer mit Fabricate 1, was so heißt, wenn diese Kreatur ins Spielfeld kommt, kann man entweder eine 1-1-Marke auf ihn legen oder ein 1-1 Colorless Servo Artifact Creature Token kreieren. Also will man zwei Buddies mit quasi einem 3-3-1-1er haben oder will man ein Buddy haben mit 4-4. Und darüber hinaus bekommen andere Non-Token-Creatures, die du kontrollierst, Fabricate 1. Also ebenfalls dieselbe Frage, die wir haben, entweder Servo-Token oder 1-1-Counter. Und darüber hinaus können wir den für 2 Mana tappen und entweder populaten und oder proliferaten. Proliferate ist ja quasi, ja, du wählst Counter aus und kannst von dieser Art einen weiteren draus nehmen. Was macht denn aber populate?
So viele, wie du möchtest. Also proliferate hat halt auch den großen Vorteil, du kannst damit auch Energy-Marken zum Beispiel nehmen.
Ja, genau.
Also du kannst jegliche Art machen und davon tatsächlich ganz, ganz viele. Das ist halt das Schöne, dass du halt auch ganz viele sagen, du bekommst jetzt was obendrauf.
Ja.
Populate ist eine alte Fähigkeit aus dem Ravnica-Set von den Zelesnias, wo du einen Creature-Token auswählst und diesen Creature-Token nochmal bekommst.
Ah ja. Also auch wieder so ein Kopier-Effekt, also quasi.
Genau, du kopierst, du blockierst halt einen Creature-Token, den du kontrollierst und kreierst eine Kopie dieses Kreaturen-Tokens. Das ist halt das Spannende, weil so viele Token hast du halt tatsächlich gar nicht drin, bis auf halt die Servos so ein bisschen. Es sind auch so 2-3 andere, die du aber wahrscheinlich nicht populaten willst. Mhm. Es geht dabei, glaube ich, eher um das Proliferaten, was ganz spannend ist. Ich muss auch sagen, von der Stärke her bleibt sie halt weit unter dem anderen.
Aber ich meine, es funktioniert schon ganz gut mit Saitas Fähigkeit, weil wenn du mit ihm zum Beispiel einen Goldspan Dragon kopierst, der ja quasi auch in dem Set drin ist.
In dem Deck drin ist.
Das ist schon krass. Aber dann hast du ja quasi eine Token-Version davon. Das heißt, du kannst dann sie tappen, die Kaith, und populaten für 2 Mana und dann eine weitere Kopie von dem Goldspan Dragon machen. Also so, und ich, wenn ich das richtig verstehe, müsstest du dann diese zweite Kopie, die von Kaith erstellt wird, ja auch nicht sacrificen, weil das steht ja nur quasi auf der ersten originalen Kopie, oder?
Da es tatsächlich eine komplette Kopie des ersten Tokens ist, wird sie auch geopfert.
Ah ja, okay. Es sei denn, man zahlt dann jeweils 5 Energy-Marken. Genau. Aber auf der anderen Seite, Goldspan Dragon, müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel sagen. Wenn der halt zum einen angreift oder auch überhaupt getargetet wird, macht er ja auch einen Treasure-Token und Treasure-Tappen für doppeltes Mana. Ich glaube, da reicht's auch, wenn er einfach nur kurz da ist. Also selbst wenn er nur kurz quasi da ist, man mit beiden Kopien angreift, plus vielleicht dem Original noch, kriegt einfach 3 Treasure-Token, kann dann die jeweils für 6 Mana halt öffnen. Ich glaube, das kann schon ein sehr exklusiver Zug sein, oder?
Ja, glaube ich auch. Also es gibt sehr viele auch ETBs oder andere Effekte, die mit dir drin sind, die halt wirklich gut funktionieren. Mhm. Und für mich fasst dieses ganze Deck eine Karte tatsächlich zusammen. Und das ist eine sehr teure Enchantment, und zwar die Legion Loyalty. Hm. 8 Mana Enchantment, alle deine Kreaturen haben Myriade. Das sagt schon alles über dieses Deck aus. Ja. Ja, es basiert auf Energy. Ja, ihr möchtet gerne Energy zahlen, um coole Dinge zu machen, wie Karten zu ziehen, Leben zu bekommen, Schaden zu schießen und so weiter und so fort. Aber das Wichtige an diesem ganzen Deck sind Enter the Battlefield-Effekte. Mhm. So viele, wie ihr kriegen könnt, so aufgedunsen, wie ihr kriegen könnt und das am besten noch in multiple Versionen jede Runde. Und das ist halt das, wo ich sage, alle deine Kreaturen haben Myriade, ist praktisch die Zusammenfassung des Decks.
Ja, das ist schon krass. Man macht echt sehr viele Kopien von seinen Kreaturen und man hat dann so Sachen wie halt eben Aurora Shifter, eine 2-Mana 1-3 Creature Shapeshifter. Und wenn diese Kreatur Combat Damage zu einem Spieler zufügt, bekommst du so viel Energy-Marken. At the beginning of combat of your turn, you may pay 2 Energy. Und wenn man das macht, wird sie eine Kopie von einer anderen Kreatur. Außer sie hat die Ability, wenn das Creature, also das, was sie eben hat, wenn sie Kampfschaden macht, bekommst du Energy. Und das ist halt auch wieder, ne? Sie will sich verwandeln in irgendwas Großes. Da könnte irgendwie so eine Mir Battlesphere, die hier halt eben auch drin ist, irgendwie werden.
Goldspan Dragon.
Oder auch Goldspan Dragon. Man greift ein, man kriegt einen Treasure, man kriegt 4 Energy durch allein sie. Mit dem Energy könnte man dann auch wieder Scyther bezahlen, um den Goldspan Dragon Kopie zu behalten. Also Man merkt schon so ein bisschen, wie das Ganze läuft. Also es ist schon mal eine ganz, ganz, ganz gute Sache. Was sind denn so Reprints, die dir ja ins Auge gefallen sind? Also mir fallen gerade zwei Spells auf in der Deckliste, die ich überraschend finde, dass sie hier drin sind. Aber was
ja, genau. Dir denn also, auf? Goldspan Dragon hatten wir ja schon. Genau. Und was bei mir halt auch direkt auffällt, ist natürlich Akromas Will. Mhm. Akromas Will einfach eine Karte, die wir schon öfter gesehen hatten, gerade ja. So was das angeht. Ich glaube, sie war in dem Lost Ixalan Commander Deck, glaube ich, drin. Und da muss man halt sagen, da war sie halt, sie ist halt im Preis nicht wirklich gedroppt.
Ist halt ein absoluter Evergreen.
Laut Card Market, ich muss das sagen, laut Card Market am 29.05. um 19.31 Uhr. So, ich mache das jetzt so lange, bis unsere Mods sagen, sie nervt und sie wollen es nicht mehr hören. Genau, seitdem hat sich die Karte halt nicht so wirklich nach unten bewegt. Das muss man einfach sagen. Ja. Und das ist halt insane, dass diese Karte so beliebt ist und so gut ist. Ich meine, sie ist auch gut. Ich meine, sie gibt fliegend Wachsamkeit, Doppelschlag, Lifelink, Unzerstörbarkeit und Schutz vor allen Farben. Wenn man den Commander hat, alles. Ansonsten nur so ein Teil davon. Und das ist halt insane gut. Das ist halt allen bewusst. Aber das habe ich halt gedacht, so wenn es in dem Commander-Deck drin ist und du das kaufen kannst und die Karte 23 Euro kostet, das Commander-Deck 45.
Ja, das ist schon krass.
Also das ist schon, UVP, die es nicht gibt.
Ja, aber das ist halt schon krass. Also ich muss halt auch sagen, bin auch überrascht, weil die wurden ja auch, also ich meine, die waren ja erstmal auch in diesem Cycle drin, wo auch Jeskha's Will drin war. Das war ja auch, glaube ich, war das letzte Mal, wo wir diese großen Box-Commander-Decks hatten aus, ich weiß gerade nicht, was, wie ist hier Ikoria? Waren es nicht die Ikoria-Decks, wo die Wills mit drin waren oder so? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, die sind ja alle sehr pricey. Also
die ersten Wills waren in Commander Horizons.
Ah, okay, das kann natürlich auch sein.
Commander Horizons, wie hieß denn? Commander Legends, so
Commander Legends, ja, okay, das kann auch so gut sein. Auf jeden Fall so ein Evergreen, gerade in kreaturenbasierten Decks, was das ja hier eindeutig ist. Man will sich halt eben schützen, man hat mit der Akromas Will eben so ein bisschen einen teureren Teferis Protection, klar, du facest nicht out oder so, aber du kannst auf jeden Fall deine Kreaturen vor einem Boardwipe schützen, Instant Speed, aber du kannst halt auch eben den Finishing Blow gegenüber deine Gegner machen, wenn die halt eben ne, ganz viele Blocker haben, man fliegt eben drüber, man gibt den Vigilance, sie können auch mit eben Lifelink, kannst du auch dein Leben so aufpumpen, wenn das Board State aufgibt, also eine fabelhafte Karte. Und genau entgegengesetzt, wenn man das Board nicht beschützen will, sondern aufräumen möchte, ist ja auch einfach nochmal Farewell drin. Ich weiß nicht, warum sie also ich weiß nicht, wie du zu Farewell in Commander stehst, aber ich finde Farewell extrem nervig. Und ich bin sehr überrascht, dass sie das halt immer wieder in Precons packen. Weil ich finde, das ist von den Boardwipes mit Abstand der beste und hatet halt sämtliche Decks raus. Also egal, ob du Creature-Based bist oder ein Artefakt.
Aber genau deshalb packen sie es ja rein.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Und halt selbst
Graveyard. Weil dann auf einmal Leute sagen so, hey, das ist ja Farewell drin, das ist eine gute Karte, die möchte ich noch haben, kaufe ich mir das Deck, dann habe ich das drin. Oder Leute sagen, hey, ich habe mein zweites Farewell. Oder Leute sagen, hey, da ist Farewell drin, das muss ein gutes Deck sein.
Ja. Ja, ich meine, es stimmt schon, es muss wahrscheinlich auch schon irgendwie rein, aber es ist trotzdem einfach,
muss.
Wo ich mir denke, das ist ein so nerviger Boardwipe. Ansonsten.
Sollen wir noch kurz über die Mana-Base ranten, wie kacke sie ist, mit dreimal Tempel plus noch Bounce-Lands, die getappt ins Spiel kommen.
Ja, also.
Und,
ich stimme dir zu, wobei ich sagen muss, ich finde tatsächlich die jetzt in diesem Fall ein bisschen besser. Ich finde die andere Mana-Base, über die wir gleich reden, tatsächlich nochmal besser. Aber zumindest haben wir sowas wie die Pain-Lands drin. Wir haben Adakaways drin. Wir haben Battlefield Forge drin, ne? Das ist schon ungetappte Länder, die okay sind. Auch die Snarls, ich weiß, die sind nicht so sonderlich geil. Aber zumindest hat man die Option, dass sie ungetappt reinkommen. Aber es
sind keine Buddylands zum Beispiel, drin, die ertappt reinkommen, wenn man ein Ding hat. Das finde ich super wack. Sie haben im letzten Set, ich glaube, im letzten Set haben sie doch groß hier diese Sets, diese Decks, Länder rausgehauen, die so sind wie Mystic Gate, wo man halt ein farblos Tappen für ein farbloses oder ein blaues, ein weißes Tappen für zwei weiße, zwei blaue oder zwei jeweils ein weiß-blaues. Wo? Also haben hier wieder die Communities, die Deck-Leute nicht miteinander geredet und gesagt, hey, wir haben jetzt neue Karten designt, die könnt ihr auch reintun. Wo sind die denn?
Ja, also total.
Sorry, wenn ich dann sehe, dass hier Mystic Monastery drin ist, was getappt reinkommt und alle drei Farben macht. Okay, ist vielleicht ganz nett, aber dann zum 80 Millionensten Mal pre-Stream, was einfach ein gutes Land ist, keine Frage. und dann wieder Tempel.
Ja.
Und irgendwelche Bounce-Lands, die irgendwelche Länder bouncen, ohne dass man irgendwelche coolen ETBs hat, sondern dann nochmal bibbern muss, dass mein Snarl ja enttappt ins Spiel kommt. Weil ich habe das ja gerade mit dem Azorius Chancery sogar auf die Hand genommen. Es ist halt so wack.
Ja, ich finde auch, also 10 Plains, 5 Mountains und 5 Islands. Ach, mir wären das ein bisschen zu viele, gerade für so ein dreifarbiges Deck. Aber du musst die halt drin haben, wenn du diese Snarls spielst. Und ja, die Mana-Base ist immer so ein Thema. Ich verstehe auch nicht, warum halt Mystic Monastery hier drin ist und nicht halt zumindest das
Premium-Produkt kannst du keine Premium-Karten erwarten.
Ja, es ist ja auch nicht so günstig. Also ich weiß nicht, was kosten die in der Vorbestellung gerade die Decks?
Also es kommt so ein bisschen drauf an, was du machst. Also es sind, glaube ich, noch aktuell Stand 29.05. Blablabla. Kriegst du das Komplettset, ist, glaube ich, bei 200 Euro knapp, ein bisschen mehr, 215 oder sonst was. Wenn du die jetzt einzeln runter machen würdest, sind es, da muss ich gerade nachgucken, ich bin auf dem Weg, keine Sorge, ich habe es fast offen. Das ist gar keine Frage. Hier ist das zumindest schon mal das Commander-Deck für die Eldrazis habe ich schon mal. Wenn ich jetzt das Commander-Deck nehme für, jetzt Moment, darf ich natürlich jetzt nicht das Foil-Collectors-Ding nehmen, weil das wäre natürlich sehr unfair. Sind wir bei 135 Euro aus Deutschland, aktueller Stand 19.37 Uhr.
130 Euro für ein Deck? Oder?
Ja.
Oh, wow. Ja, es sind wahrscheinlich wieder diese Vorbestellerpreise.
Aber warte, stopp, Collector's Edition.
Das war jetzt Collector's Edition.
Ich muss zurücknehmen, das war die Collector's Edition. Ich nehme die normale. Ich wollte schon sagen, weil 130 fand ich echt krass. Wir haben 46 Euro.
Ja, das ist eigentlich schon okay.
Ja, ist ein guter Preis.
Vor allen Dingen, ja, also es wirkt irgendwie nicht sonderlich teurer als sonst. Aber ich bin gerade überlegen, haben wir überhaupt schon über diese Collector Commander-Decks gesprochen? Was enthält es denn?
All Foil. Also alle Karten haben ein spezielles Foiling, das ihr nur im Commander-Collector-Display-Commander-Deck bekommt. Also im Collector-Commander-Deck. Es ist einfach so weird, darüber zu reden.
Ja, okay.
Das ist halt ein 100-Karten-All-Foil-Deck, was alles in diesem komischen nicht Search-Foil, aber es sieht aus wie Search-Foil. Hat einen bestimmten Namen, sie müssen natürlich ein neues Foiling einführen, kriegt ihr so ein komplettes Ding und sie sind halt limitiert.
Okay.
Und ja, das ist halt alles, es ist halt, ja, ihr kriegt es halt für einen gewissen Betrag X, kriegt ihr halt die Collector's Edition.
Davon. Ja, okay.
Die kosten halt, ich glaube, keins davon kriegt ihr unter 100, 130 Euro. Wenn wir jetzt gleich zu dem Eldrazi-Ding kommen, das Eldrazi Collector Editions-Deck kostet gerade 290 Euro das eine Deck.
Das ist ein bisschen viel, meiner Meinung nach. Aber
können wir uns darauf einigen, dass das niemand kaufen sollte, damit wir so eine Shit nie wieder haben?
Bitte, ja, danke. Ich finde auch diese Collector Edition, also das haben sie auch bei Warhammer gemacht und da war es halt irgendwie zumindest noch irgendwie so eine Novelty, aber keine Ahnung, ich finde halt, dafür ist das Deck halt auch irgendwie nicht Premium genug, weil es ist ja die gesamtgleiche Liste, es ist halt nur halt dieses Foiling drüber. Und klar, es ist ein gutes Deck, keine Frage. Die Karten machen Spaß, aber ich würde es halt instant auch upgraden, sobald ich es kaufen würde. Und das ist halt dann das Ding. Willst du dann
passt dein Foiling nicht
mehr. Ja, genau. Dann hast du dieses exklusive Foiling halt nicht mit drin. Deswegen, ja, mal schauen.
Ja.
Aber ich würde sagen, soweit erstmal zum Creative Energy Deck. Was sagt ihr zu
dem? Wir haben eine wichtige Sache noch.
Ja.
Eine meiner Meinung nach eine Sache, die wichtiger fast nicht sein kann, weil wir immer auch so ein bisschen auspointen, wenn bestimmte Karten ein gewisses Äußeres haben.
Ja.
Wir werden ja manchmal auch so ein bisschen dafür so gerüffelt, dass wir halt nicht auf Sachen eingehen, die jetzt so passieren.
Ja.
Wenn wir jetzt das Ganze einmal abkürzen und uns einmal persönlich anschauen, wie die Person aussieht, die auf dem Cover drauf ist, und wir dann Henning von Ultimate Guard aka Oops All Salt anschauen,
ja,
haben wir einfach ein Commander-Deck, das aussieht wie er. Grüße gehen raus an Upsolzold. Bitteschön, hier habt ihr euer Commander-Deck für Henning. Ich glaube, er darf nie wieder was anderes spielen.
Ja,
wenn also, das nicht competitive ist, weiß ich es auch nicht.
Wenn er das nicht die ganze Zeit dabei hat, dann weiß ich aber auch nicht.
Bin ich enttäuscht.
Auf jeden Fall. Aber was hat ihr zu dem Energy-Deck? Findet ihr diesen zweiten Versuch deutlich besser als den ersten? Oder sagt ihr beim ersten? Da hat mir das Fallout-Theme gefallen. Das fehlt mir hier ein bisschen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, davon euch zu hören. Und wir machen mal weiter mit dem wohl heiß umkämpften Eldrazi-Deck, was auch, glaube ich, am beliebtesten ist, zumindest was ich so in sämtlichen Chats so irgendwie mitlese. Eldrazi Incursion ist ja quasi auch ein zweiter Versuch an einem Eldrazi-Deck. Nur diesmal ist es ein Five-Color, aber eigentlich farbloses Eldrazi-Deck. Wie findest du denn das Konzept? Ich glaube, bei Ritzo hatten wir ein komplett farbloses Deck. Es war das erste farblose Precon. Und es wurde auch in vielen Ranking-Listen als eines der besten Precons rein von der Kartenliste, die da drin ist, betitelt. Findest du, das Deck kommt da ähnlich ran? Oder glaubst du, hinkt das ein bisschen hinterher?
115 Euro.
Ja, es ist sehr
also,
teuer.
Das ist halt meine Antwort darauf. Ja. Das Problem ist, ich kann dieses Deck nicht anständig evaluieren und sagen, okay, das ist cool, das Deck insgesamt ist ganz nett. Wenn ich die ganze Zeit im Kopf habe, dass 115 Euro, das ist wahnsinnig viel Geld.
Ja.
Da muss ich über einen Tag für arbeiten gehen, darf danach nichts essen, trinken und sonst was. Und das ist nicht die Collector Edition. Nicht, dass jetzt irgendwer sagt, hier, Blacky, das ist ja Collector Edition oder so. Und da muss ich halt sagen, das finde ich halt spannend,
ja,
um es so zu sagen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel auch hingeht und man sagt, okay, man guckt sich das alte Commander-Deck an, aus Commander Masters, das kostet halt auch 125 Euro.
Ja.
Und da muss ich halt sagen, Eldrazi-Spieler, was ist los mit euch?
Also ich glaube halt, das ist halt wirklich so das Ding mit Eldrazis, die sind halt so die, also fast noch mehr als Phyrexianer so sinnbildlich die Bösewichte aus Magic. Also es ist so ein bisschen wie keine Ahnung, Bowser aus Mario oder so. Ich glaube, die sind halt so ikonisch mit Magic the Gathering verknüpft, dass halt auch Eldrazi-Spieler oder dieser Fankultur um Eldrazi ist halt eben ein bisschen größer ist als bei anderen Themen. Und was ja auch vollkommen fair ist. Ich meine, ich habe auch lange Zeit mal irgendwie den Chats gemacht, okay, absolut jeder Commander-Spiel hat ein Sliver-Deck, hat ein Eldrazi-Deck und hat ein, keine Ahnung, Enchantments-Meta-Deck oder so.
Ist ja auch nicht verkehrt.
Was nicht verkehrt ist, aber es ist halt irgendwann lustig, wenn es dir halt auffällt, dass absolut jeder dieses Deck hat. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist halt ein großer Teil, dass man einfach sagt, okay, Eldrazi ist halt einfach dieses Magic-Thema, was sehr viele Leute abholt. Zum anderen muss man aber auch sagen, sind hier auch viele Karten drin, die halt so ja Evergreens sind in diesen Decks. Wir haben dann zum Beispiel sowas wie Eldrazi Monument, was hier gereprintet wurde, oder Eldrazi Conscription. Das ist halt ziemlich gut. Und halt wirklich ein paar dieser neuen Karten macht halt auch noch mal einiges möglich. Plus, man muss ja sagen, Ulalek Fusion Atrocity ist, glaube ich, der erste Eldrazi-Commander, der Five-Color ist. Das heißt, dass man dort eben wirklich mit einem Eldrazi-Theme von der Color-Identity her eben alle Eldrazis auch aus den neuen Sets aus Battle for Zendikar und so weiter eben spielen kann. Was ich aber weird finde, weil wir haben ja auf der einen Seite die Commander Identity, die die Karte einfach nüchtern guckt und überall, wo ein Mana-Symbol ist, das ist die Color Identity, in diesem Fall eben 5 Mana. Aber Ulalek und viele anderen Eldrazi-Kreaturen in dem Set haben ja die Void, was quasi sagt, diese Karte hat keine Farbe. Wie glaubst du, also ist das nicht auch irgendwie komisch, dass man jetzt quasi ein Five-Colored-Colorless-Deck irgendwie in Commander hat?
Also für mich persönlich als Judge halt nicht.
Ja.
Der Punkt ist nämlich, dass Länder auch farblos sind. Und viele Leute fragen mich so, ja, wie ist das denn? Kann ich mein Buyukaborg in meinem Boros-Deck spielen?
Mhm.
Die Antwort ist nein. Denn man darf Buyukaborg, weil es ein schwarzes Mana-Symbol hat und damit eine schwarze Farbidentität, deswegen ist die Karte und der Rückseite, also nicht die Rückseite, sondern der Background der Karte ist auch schwarz oder halt dunkel gehalten, weil sie Farbidentität schwarz hat. Die Karte selber auf dem Feld ist farblos. Länder haben keine Farbe.
Mm.
Es sei denn, Painter Servant sagt was anderes.
Ja.
Länder haben halt keine Farbe Und deshalb ist es für mich als Judge vollkommen einfach auseinanderzuhalten, dass ich eine weiße Karte auf der Hand haben kann von der Farbidentität, zum Beispiel einen Eldrazi Displacer, der eine weiße Kreatur ist. Mhm. Ich ihn aber nicht zu einem Solitude pitchen kann, ja. Also abwerfen für ein Solitude, weil dafür müsste ich eine weiße Karte abwerfen. Das ist für mich als Judge vollkommen normal, wenn ich jetzt darüber ausgehe, dass ich jetzt nicht der Durchschnittsspieler bin, sondern ein bisschen mehr Regelwissen habe. Und nur ein bisschen, wie der Durchschnittsspieler, muss ich sagen, oh Junge, das wird viel Diskussion geben.
Naja, ich muss halt sagen, wir hatten ja den Podcast noch nicht zu Battle of Zendikar, aber wahrscheinlich hätte ich damals auch schon bemängelt, dass ich es irgendwie, es fühlt sich an wie Cheaten. Es ist so ein bisschen wie, wenn Commander-Komitee sagt, hey, wir wollen keine Planeswalker als Commander machen und dann kommt Wizards of the Coast dahin und schreibt auf Planeswalker, this can be your Commander. Also genauso fühlt es sich halt an mit hier, wir wollen irgendwie Farbidentitäten drin haben, wir wollen, wie du schon meinst, einen weißen Eldrazi-Displacer mit eben auch der, ne, wofür halt auch weiß irgendwie steht, mit diesem Flickern drin haben. Aber Eldrazi sind ja eigentlich farblos, zack, wir schreiben es einfach drauf, ist devoid, das Kart ist farblos, denk nicht drüber nach. Und das fühlt sich, ich finde, das fühlt sich ein bisschen cheap an. Es hat spielerisch überhaupt keine Konsequenzen, außer halt im Commander, dass man halt ein Ulalek eben spielen muss, um diese ganzen farbigen Eldrazis, aber die eigentlich keine Farbe haben, eben zu spielen. Aber es ist so ein weirdes Drumherumdenken. Weißt du, was ich meine? Das fühlt sich irgendwie so ein bisschen komisch an.
Bin ich voll bei dir.
Aber lass uns mal auf die Karten individuell eingehen. Was sind denn so Karten, die dir aus dem Deck so hervorstehen? Ach nee, wir haben doch gar nicht über den Ulalek überhaupt gesprochen. Lass uns damit erstmal anfangen. Genau. Was macht denn Ulalek?
Ulalek ist ein 5-Mana 2-5 Devoider Commander, der alle 5-Mana-Farben drin hat oder mit Hybrid-Mana gleichzeitig auch farblos. Das bedeutet, ihr dürft jede Farbe, die ihr nicht habt, mit farblos ersetzen. Wichtig, farblos bedeutet auch wirklich farblos und nicht of any color. Mhm. Das heißt, ihr dürft dafür jetzt keine 2 Forests tappen. Ihr könnt dafür aber ein Forest und ein Wasteland tappen. Das ist gar kein Problem, weil das Wasteland macht farbloses Mana explizit und nicht grünes, blaues oder rotes. Dann haben wir eine Kreatur, die sagt, immer wenn wir einen Eldrazi-Zauber casten, können wir 2 farblose mehr bezahlen. Ich musste am Anfang erstmal gucken, weil ich kurz dachte, das wäre Energy. Wenn wir dieses tun, kopieren wir alle Zauber, die wir kontrollieren. Und für jede Kopie dürfen wir dann kopieren wir alle Activated Abilities und Triggered Abilities und suchen uns dafür neue Ziele aus. So ist es richtig. So, heißt, wir kopieren alle Spells, bedeutet, Spells sind auf dem Stack. Ja, das heißt, das ist schon mal komplizierter. Dann können wir auch alle Activated und Triggered Abilities nochmal kopieren. So, jetzt kommt die große Preisfrage. Was sind Activated? Und was sind Triggered Abilities?
Soweit ich weiß, sind Activated Abilities quasi alles, was quasi in den Kostenauflistungen eben einen Doppelpunkt irgendwann hat. So zum Beispiel Eldrazi Displacer hatten wir eben als Beispiel schon mal 2 und ein farbloses Doppelpunkt. Exile another target creature, then return it to the battlefield. Das ist quasi eine aktivierte Fähigkeit, weil man aktiviert diese Fähigkeit mit Mana oder durch irgendeine Kosten, auch tappen kann eine Kosten sein. Während Triggered Abilities hat meistens das Kennwort whenever oder when. Zum Beispiel halt eben wie sowas wie Glaring Flash Ranker, whenever you cast a colorless spell, create a Eldrazi Spawn, blablablub. Das heißt, all diese Sachen, die sich dann auf den Stack irgendwie aufbauen oder die man auf den Stack hinzufügt, bevor das eben resolved, aber man schon gecastet hat, das alles kann man kopieren einfach, oder was?
Ja.
Also nicht schlecht, oder? Also ja. Das klingt ein bisschen regelkonfus. Das wird wahrscheinlich auch für einige Verwirrungen am Tisch sorgen, gerade mit weniger erfahrenen Spielern. Also ich schäub mich immer davor, den Stack zu erklären, wenn es irgendwie geht. Aber was hältst du von der Fähigkeit?
Sie ist saukompliziert für Leute, die sich nicht hundertprozentig mit Regeln auskennen. Es sind auch teilweise sehr interessante Sachen mit bei, wo man sagen kann, okay, wir haben zum Beispiel einen Morophon drin, die man kopieren könnte, das ist ein Legendary, auch schwierig. Dann haben wir halt so Sachen wie, wenn die Kreatur gecastet wird, und da kommt jetzt halt dieser Trick. Viele Eldrazis haben, when you cast this spell, heißt, ich caste den, dann kommen 2 Trigger auf den Stack, Das ist der When You Cast von derselben Karte und When You Cast von Ulalek. Mhm. Und dann darf ich entscheiden, welchen ich nach vorne lege. Dann lege ich der eigene Karte davor. Und dann kommt der von Ulalek, damit ich den kopieren kann. Und wenn ich das anfangen muss, Leuten zu erklären, im Commander, was ja angeblich laut unserer Community und jeder Community und Wizard of the Coast das einsteigerfreundlichste Format überhaupt ist.
Ja, nicht mit diesem Deck.
Nee, geht Pioneer spielen, ganz im Ernst. Aber das ist halt echt. Oh, Junge.
Ja, es ist auf jeden Fall krass, weil ich musste es auch 2-3 Mal lesen, bevor ich es irgendwie verstanden habe. Aber an sich ist das ganz cool, weil du halt gerade meintest, ne, die Eldrazis haben halt eben sehr viel diese Triggered-Geschichten mit drin. Oftmals machen halt diese, zumindest Colorless Eldrazi-Decks, nicht viel, bis sie dann irgendwie ihre dicken Eldrazis eben spielen können und dann triggert irgendwie alles auf einmal. Und die Möglichkeit, das alles hier zu verdoppeln, ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass. Aber wir haben auch noch einen zweiten Commander in Azlask, The Swelling Scourge. Für 3 Mana ist es ein 2/2 Legendary Creature Eldrazi. Mit dem Text, wenn diese Kreatur oder eine andere farblose Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, bekommst du einen Experience-Counter. Und dann für 5 Mana jeweils 1 von den verschiedenen Farben von Magic. Bekommen Kreaturen, die du kontrollierst, +X/+X bis zum Ende des Zuges, wobei X die Anzahl an Experience-Counters ist, die man kontrolliert. Science and Spawns you control gain indestructible und Annihilator 1. Also Scions und Spawns quasi als Untertypen von Eldrazi, die bekommen hier nochmal quasi einen zusätzlichen Boost. Ich glaube, hier ist mehr die Idee, wirklich auf diese Eldrazi-Spawn-Tokens zu gehen. Also auf diese 0-1er, die du sacrificen kannst für ein Mana, was halt Colorless Ramp auf jeden Fall ist. Und hier kannst du die quasi umwandeln in ich überrenne dich und mit Annihilator musst du auch noch dein ganzes Board sacrificen. Die werden halt riesig.
Ja, man kann davon auch sehr schnell sehr, sehr viele generieren. Also wir hatten, mein bester Kumpel hatte da mal ein Deck zu, tatsächlich, mit Eldrazi, damals noch nur Spawns. Mhm. Und wie schnell man da einfach drankommt, ist insane, kann ich euch sagen.
Total. Also ich meine, so 0-1er, die nicht mal für Mana tappen, sondern die du sacrificen musst, die sind ja auch so ein bisschen low value. Und dieses low value wird halt durch Azlax auf jeden Fall sehr gut aufgewertet, würde ich sagen. Mhm. Funktioniert halt zum Beispiel mit sowas, was ich eben nebenbei schon erwähnt hatte, Glaring Flash Ranker aus dem Mainset, der hier auch in dem Deck drin ist. 3 Mana, 2/2, Eldrazi Drone. Zum einen, Spawns und Science, never mind. Ich dachte, es würde auch mit Drones funktionieren. Aber immer, wenn man halt ein Colorless Spell castet und ein Großteil dieses Decks ist halt eben Colorless, macht man so nebenbei einfach Eldrazi-Spawns. Und dadurch, dass wir hier die farbigen, weniger riesigen Eldrazis haben, also wir haben jetzt keinen Ulamog oder sonstige Riesenviecher drin, sondern eher so halt die Displacer, die kleineren Figuren, macht man davon halt auch über die Zeit echt eine ganze Menge. Und ich glaube, dann kann der schon ganz schön reinhauen. Ist auf jeden Fall ein guter Finisher, oder?
Finde ich auch. Also generell sind ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, oh, das kann aber ganz schnell ganz böse werden. Mhm. Und da muss ich echt sagen, bin ich gerade von dem Deck sehr positiv beeindruckt, wie das halt, trotz dass man auch so kleine Eldrazis mit reinnimmt, gerade die farbigen Eldrazis, die bisher nicht so viel Liebe gesehen haben, eben dann auch noch diesen Finisher-Move teilweise mit hat, mit ein paar richtig, richtig spannenden Sachen. Also es gibt ja auch noch Karten, die jetzt Bloodthirst 2 zum Beispiel geben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den Twins of Discord. Komischer Name, by the way. Ganz, ganz komischer Name.
Da kannst du auch mit
7 Mana 8/6. Ja, genau. 7 ChatGPT oder was? 7 Mana 8/6. Immer wenn er angreift, suchst du gerade oder ungerade aus. Und Kreaturen mit der Mana-Value, also gerade oder ungerade, können nicht blocken. Mhm. Und jede andere Kreatur, die du kontrollierst, hat farblos, hat Bloodthirst 2. Das heißt, wenn der Gegner in diesem Zug Leben verloren hat, bekommt die Kreatur beim Reinkommen 2/1/1 Marken. Nicht und das sind halt so Sachen, wo ich mir sage, so, wow, also es sind so viele Value-Maschinen, so viele Finisher-Maschinen drin und trotzdem so viel auch Midrange-geiler Kram. Das ist echt spannend.
Ja, total. Und man umgeht da halt so ein bisschen die Schwächen von normalerweise einem Eldrazi-Deck, dass du halt alles, was, also vor 8 Mana spielst du quasi kein Magic, sondern baust nur auf. Ich meine, hier hast du auch deine Ramp-Sachen. Ich bin sehr überrascht, dass wir 4 der 10 Talismane haben. 4 der doch 10 Talismane, was halt schon mal ziemlich gut ist. Und das Positive halt darauf ist halt auch, dass sie ebenfalls für farblos tappen. Das heißt, man kann auch diese farblosen Kosten von Ulalek oder von den ganzen anderen Eldrazis eben ganz gut mit zahlen. Man hat auch sowas wie Hedron Archive, was ein großer Mana-Rock ist, aber auch sowas halt wie Mystic Forge, Forsaken Monument, Eldrazi Monument. Also all diese, ja, dann doch schon irgendwie Evergreens in jedem Eldrazi-Deck sind hier auf jeden Fall auch mit vertreten. Was sagen wir denn zu Landbase? Ich habe schon beim letzten Commander-Deck so ein bisschen gesagt, mir gefällt das ein bisschen besser als das, was wir in dem Energy-Deck gesehen haben. Wie siehst du das denn?
In einem Deck, in dem es darum geht, fünffarbig zu spielen. Mhm. Sechsfarbig, theoretisch sogar. Ja, weil farblos kann man, dadurch, dass man farblos wirklich wählen muss, wirklich auch sechste Farbe ziehen. Warum zur Hölle sind hier zwei Tempel drin?
Ja, Tempel haben uns wirklich angetan.
Ich verstehe es nicht. Es ist doch einfach zum Kotzen. Ja. Entschuldigung. Ansonsten finde ich es geil, dass sie alle Painlands reingemacht haben, weil Painlands sind für Eldrazis wirklich so der heilige Gral. Mhm. Weil man halt dreifarbig machen kann. Die haben sie in letzter Zeit auch in Grund und Boden gereprintet. Die kosten auch nicht so viel. Ich glaube, das teuerste ist, glaube ich, Buschland. Und ja, ist an für sich wirklich ganz nice. Auch sowas wie Unclaimed Territory drin zu haben und so weiter. Sind ganz nette Sachen. Also die Landbase ist da schon okay. Jedes Basic ist, glaube ich, einmal drin, wo ich mir denke, so, okay, spannend. Man hätte auch mal gar nicht arbeiten können, sondern dafür dann Waste zum Beispiel mehr gönnen können oder so, okay. Und dann kommt für mich halt so der Moment, wo ich mir denke, was zur Hölle? Weil wir haben Cascading Cataracts drin. Mhm. Und Cascading Cataracts ist eins der geilsten, underplayedsten Länder, die ich wirklich kenne im Commander. Ist halt unzerstörbar, ist Tap für Farbloses oder 5 Mana tappen. Du kriegst 5 Mana aus irgendeiner Kombination aus Mana-Farben. Mhm. Das ist so strong.
Das macht halt auch in diesem Deck sehr viel Sinn, ne?
Ja, das ist richtig. Und es ist auf any combination. Das heißt, du kannst auch sagen, hey, du nimmst 3 blaue, 2 grüne, ein rotes, go. Ja. Es macht in so vielen dreifarbigen Decks Sinn. Gerade in dreifarbig macht das und plus macht das insane viel Sinn. Mhm. Und ich finde es sehr gut, dass es hier mit drin ist. Es ist wirklich eins der besten 5-Color-Lands, meiner Meinung nach. Ja. Und macht das Deck sehr, sehr, sehr schön. Deswegen, also, wir meckern oft über Landbase. Mhm. Hier die Landbase, warum sind da Tempel drin, sind okay. Aber dieses Cascading Cataracts ist wirklich eine gute Adaption dafür.
Ja, total. Ich mag auch tatsächlich den Eldrazi-Tempel, der hier drin ist. Ich finde, das hat sowas bei dem Sliver-Deck von letztem Mal, hatten wir ja auch diesen Fall, dass sie dieses Sliver-explizite Land eben nicht drin hatten. Oh, das ist dann durch die Decke gegangen, weil auf einmal alle Sliver gespielt haben. Und hier den Eldrazi-Tempel reinzuprinten, war auf jeden Fall ein good call. Der ist auch, glaube ich, das mit Abstand teuerste Land, das wir hier drin haben. Aber ja, macht ja auch.
Weißt du, was sie verpasst haben?
Was denn?
Weißt du, was sie verpasst haben? Es gibt leider ein Land, was nicht drin ist, was aber genau diesen Slot einnimmt. Richtig. Und Eye of Ugin ist tatsächlich eine Sache, wo ich sage: Oh Junge, die Karte kostet mittlerweile 35 plus, obwohl die vorher so 20 gekostet hat.
Ja, ja.
Wenn ich mir überlege, dass ich meine Judge Reward Promos teilweise für 20 Euro verkauft habe, die kosten jetzt halt 60 plus aus Deutschland am 29.05.1958. und ja, also es ist insane tatsächlich. Und dieses Land macht gerade genau denselben Move wie auch damals das andere Land, wo ich mir auch denke, das hätte hier noch drin sein können.
Ja, es ist schade. Es ist wirklich schade. Ansonsten noch Reprints, die man nennenswert finden kann. Und auch gleichzeitig wäre es ein dritter Commander, wenn man so will. Wäre es Morophone the Boundless, der quasi Insert Tribe-Member hier, der noch keinen Commander hat. Kannst du mit arbeiten mit Morophone. Funktioniert halt hier genauso mit Eldrazis wie die anderen eben auch. Und ist auch five-colored in der Identität. Also rundum, also das Deck an sich, jetzt lassen wir mal den Preis quasi außen vor, ist das ja quasi schon ein sehr, sehr solides Eldrazi-Deck, oder? Also sie machen hier sehr wenig falsch. Ich finde den Plan relativ eindeutig. Es macht immer noch krasse Eldrazi-Sachen mit Annihilator. Hat aber auch klare Richtungen, die man das eben ausbauen kann. Aber was hast du zum Eldrazi-Deck?
Wenn wir den Preis rauslassen, ist es ein sehr gutes Deck. Mhm. Wo ich auch glaube tatsächlich, dass es spannenderweise sehr gut mit dem alten Eldrazi-Deck auch wieder zusammenpasst. Mhm. Das heißt, Leute, die sich das Commander Masters Eldrazi-Deck gekauft haben, haben hier halt nochmal eine Option, ihre Eldrazi Reichweite sehr stark zu vergrößern und auch sehr interessant damit zu arbeiten. Ja, wenn man den Preis rauslässt, ich sag's immer wieder, wir werden hundertprozentig noch Kommentare dazu bekommen, ist mir zu teuer. Es werden hundertprozentig so oft in den Kommentaren stehen.
Ja, ich finde auch, also als ich die Diskussion so ein bisschen in meinen WhatsApp-Chats so ein bisschen mitbekommen habe, gerade so in den Commander-Heavy-Sachen, da wurden die Decks auch teilweise schon bestellt bei der Ankündigung, wo dann noch ein okayer Preis drin ist. Aber was ich halt auch eigentlich nicht so gut finde, weil dann ist es halt wie Vorbestellungen bei Videospielen. Du weißt halt nicht im Endeffekt, für was du bezahlst. Und das Deck hätte ja auch komplett crappy sein.
Du weißt auch noch nicht, ob es ankommt.
Und du weißt auch noch nicht, ob es ankommt. Und das ist halt wirklich ein bisschen was Nervige, weil er auch jetzt zur Folge hat, dass halt einfach super viele Reseller halt das jetzt schon die Preise anschrauben. Weil wir haben ja kein MSRP mehr. Kein UVP mehr.
MSRP, ja.
Und das nervt halt einfach, dass halt diese dann doch sehr beliebten Decks, also rein von der Deckliste her können wir sie schon empfehlen. Aber halt für den Preis auf gar keinen Fall. Also dann holt euch lieber irgendwie ein anderes Eldrazi-Deck, baut euch selbst irgendwas zusammen, damit habt ihr irgendwie mehr Spaß. Und ja, finde ich dann auch halt irgendwann nicht mehr gerechtfertigt. Also ja, keine Ahnung. Wie findet ihr denn das Eldrazi-Deck? Würdet ihr es euch holen? Habt ihr es euch vielleicht schon vorbestellt? Habt ihr Bock auf Five-Color Eldrazi-Action? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir ziehen mal weiter zum Mainset von Modern Horizons 3. Ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt angelangt, zumindest ja spätestens beim Zeitpunkt der Ausstrahlung, also wenn das hier am Freitag kommt, wo das ganze Mainset eben da ist. Und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt quasi so ein bisschen den Abschluss von den Spoilern. Wir reden ja jetzt schon seit ein paar Wochen über Modern Horizons 3. Lass uns das ganze Ding mal einfach zum Abschluss bringen, indem wir ein paar Karten highlighten, die uns eben aufgefallen sind. Wir nehmen hier tatsächlich nochmal alle Karten rein. Also wir reden hier teilweise auch nochmal über Karten, die wir schon besprochen haben. Da halten wir es natürlich relativ kurz. Aber es ist unsere Top 3. Aber bevor wir einsteigen, natürlich ein paar Honorable Mentions. Was haben wir uns denn da aufgeschrieben? Was wollen wir denn nochmal highlighten im Set, ohne dass die jetzt unsere Top 3s voll machen?
Fetchländer.
Klar, das ist das Wichtigste.
Sind das absolut Ding, was wichtigste Part einfach ist. Medallion Reprints, gerade für Commander-Spieler und vielleicht für rote Storm-Spieler tatsächlich relevant. Mhm. Dementsprechend ganz nett. Und wir haben wir werden ja immer dafür gehatet, dass wir immer sagen, ihr redet ja nur über Rares und Mythics. Honorable Mention ist eine Karte, die common ist und über die jetzt schon diskutiert wird, inklusive Gavin Verhey, dass sie gebannt werden wird. Und das sehr, sehr, sehr schnell.
Ja, Cranial Ramp ist die Karte. Ich habe lustigerweise vor ein paar Tagen bei Instagram so ein bisschen so eine Umfrage gemacht, beziehungsweise ich habe Leute dazu aufgefordert, mir zu schreiben, welche Karten sie glauben, die gebannt werden. Und zwei, dreimal kam halt auch Cranial Ramp, weil auch Gavin Verhey halt eben gesagt hat, okay, es wird eine Karte in dem Set geben. Wundert euch nicht, wir haben sie auf dem Schirm, sie wird höchstwahrscheinlich gebannt. Und das ist halt wirklich dieses Cranial Ram. Und sobald man sie liest, macht es auch halt vollkommen Sinn, gerade jetzt mit All That Glitters Bun kurz vor dem Set. Es ist 2 Mana, ein rotes und ein schwarzes für ein Artifact Equipment Living Weapon. Das heißt, es kommt rein, equipped zu einem 0-0 Black Phyrexian Germ Creature Token. Und der Text ist einfach, die ausgerüstete Kreatur hat plus X plus 1, wobei X die Anzahl an Artefakten ist, die man kontrolliert, equipped 2. Und ja, Artefakt-Decks, Synthesizer-Decks sind Pauper, die gibt's überall und Cranial Ram. Ich meine, wir haben ja selbst sowas, wenn man noch weiter in die Geschichte reingeht, wir haben sowas wie die Talk-Decks, die ja auch ganz viele Artefakte sacrificen wollen. Also, das ist ein Spielzeug für Artefakt-Decks, was zu stark ist, oder? Ziemlich eindeutig.
Absolut. Ja. Das ist absolut zu stark. Es wird viel zu insane sein. Und ich glaube auch, das wird nicht so lange bleiben, wie wir das gerne hätten.
Ja.
Andere Honorable Mentions, die wir nicht vergessen sollten, meiner Meinung nach, ist tatsächlich die so Reprint-Karten wie Bird Alive, die einfach für Phoenixe ganz gut ist. Oder auch sowas wie Meltdown, auch sehr, sehr, sehr gut.
Phyrexian
und
Tower.
Spannender, genau, Phyrexian Tower, das sind sehr gute Reprints, Wirewood Symbiote, sehr Ding. Und tatsächlich eine Karte, die ich als Honorable Mention reinmache, weil das ist die Karte, die ich als bannwürdig in dem neuen Set halte. Mhm. Ja? Und zwar Shifting Woodland. Das ist eine Karte, die wir jetzt nicht mit aufgenommen haben in die Top 6. Ja. Weil sie einfach ähnlich wie Cranial Ram, meiner Meinung nach nicht so lange im Spiel bleiben wird, wie wir es gerne hätten. Shifting Woodland ist ein grünes Land, was ins Spiel kommt, was endtappt ins Spiel kommt, wenn wir einen Forest kontrollieren. Mhm. Es tappt für ein grünes. Und wenn man Delirium hat, also vier verschiedene Kartentypen in seinem Friedhof, dann kann sie für vier Mana zu einer Kopie eines Permanenten aus dem Friedhof werden. Das kannst du aber, wie gesagt, nur machen, wenn du vier oder mehr Karten im Friedhof hast. Aber als Instant Speed, und sie muss dafür nicht getappt werden.
Das ist krass.
Und wenn man jetzt überlegt, man hat Karten wie Omniscience, also Omniscience, was insane ist. Oder im Legacy Dark Depths, was einfach hiermit dann instant triggert. Oder so Sachen wie so lustige Karten, in Anführungsstrichen lustig, wie zum Beispiel Glacial Chasm, was sagt, man kann selber keinen Schaden mehr bekommen, aber als Gegenzug darf man selber nicht mehr angreifen und verliert Leben in seinem Zug, was hier nicht passiert, weil es nur bis zum Ende des Zuges ist und es entfernt die Karte nicht aus dem Friedhof, die es kopiert.
Ja.
Das heißt, man kann immer wieder dieselbe Karte kopieren. Man kann sagen, vier Mana, das wird ein Emrakul, geht nicht, nehmen wir irgendwas anderes. Das wird ein Grisselbrand, dann haue ich meinem Grisselbrand zu, ziehe sieben Karten, kriege sieben Leben, bla bla bla. Im Gegnerzug wird das Ding zu Omniscience und ich caste, keine Ahnung, Force of Will umsonst oder so.
Ja.
Und das ist insane. Und ich glaube tatsächlich, dass das etwas sein wird, das Modern oder Legacy brechen wird. Deswegen nur honorable Mention.
Ja.
Sehr honorable.
Nee, aber ich find's gut, dass du es noch erwähnst, weil ich hätte die Karte auch auf jeden Fall während der Spoiler-Season auf dem Schirm gehabt, aber dann kamen schon wieder so viele neue, dass ich schon wieder vergessen habe.
Ja, ja.
Und eine lustige Interaktion, die ich da gefunden habe, wo ich nicht weiß, wie spielbar die ist, aber ist quasi Rule of Law. Im Sinne von, man hat Shifting Woodland auf dem Feld, man hat vier Mana offen, der Gegner beginnt seinen Zug und in der Upkeep verwandelt man das in ein Rule of Law. Das heißt, each player can't cast more than one spell each turn. Aber da das ja nur bis zum Ende des Zuges gilt, ist das nur im gegnerischen Zug so. Ja. Das heißt, der kann nur einen Spell casten und dann im eigenen Zug ist man wieder frei davon. Das heißt, man kann den Gegner taxen, ohne ohne sich selbst da ins Bein zu schießen. Aber ja, Shifting Woodland ist, glaube ich, der mit Abstand beste von diesem Rare Land Cycle, der monofarmt ist und ungetappt reinkommt.
Meiner Meinung nach mit Abstand die beste Karte des gesamten Sets.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall ein. Das kann jetzt schon in vielen Kombos ziemlich gut laufen. Aber lass uns mal mit unserer Liste anfangen. Möchtest du mit der ersten Karte anfangen?
Yes. Meine erste Karte, die ich hier stehen habe, ist Fanatic of Rohans. Fanatic of Rohans ist eine meiner Meinung nach sehr, sehr spannende Karte. Mhm. Es sind 2-Mana-1-4 Snake, den man tappen kann für ein grünes Mana. Gleichzeitig hat er auch Ferocious. Ferocious ist eine Fähigkeit aus Khans of Tarkir, glaube ich. Mhm. Oder Dragons of Tarkir. Da tappt die Kreatur für 4 grüne Mana. Kann man nur aktivieren, wenn man eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr hat. Und das Ganze hat auch noch Eternalize. Das heißt, man kann die Karte aus dem Friedhof casten und einen 4-4 schwarzen Zombie rauskriegt. Wo der schwarze Zombie, der dann 4-4 ist, Ferocious triggert, wodurch sie, wenn man sie eternalized, immer für 4 Mana tappt.
Yes.
Das ist insane.
Ich finde den halt cool, einfach nur halt aus dem Grund, es ist halt ein 2-Mana-Mana-Dork, was natürlich nicht so beeindruckend ist, wie zum Beispiel so ein Delighted Halfling, wie wir ihn aus Herr der Ringe haben. Aber dass man Ferocious dann auch in Modern relativ easy triggern kann. Also es gibt ja relativ große, also man denke natürlich an den Tamagoyf, der ja relativ schnell auch 4 Power eben kriegen kann. Und dann hast du einfach so diesen Riesenschub von plus 4 Mana. Ich finde es nicht so weit hergeholt, das halt auch in Modern irgendwie zu nutzen. Aber natürlich auch in Commander, wenn man eben Mana Dorks spielt, das ist halt super easy. Also in jedem Mono-Green, ich denke zum Beispiel an Gorklaw, der auch sehr viel mit Ferocious eben arbeitet. Da packst du den eigentlich als sofortiges Auto-Include mit rein. Und dann kommt der nochmal aus dem Friedhof wieder. Also es ist ein ziemlich guter Mana.
Das Eternalize, das finde ich halt, das ist so für mich der insane Part, weil er halt als 4-4 mit dem Ferocious wiederkommt für 4 Mana und danach tappt für 4 Mana und das immer. Das ist halt, es ist insane.
Ja, ich finde den auch ziemlich, ziemlich gut. Also, er hätte nie gedacht, dass ich mal so excited bin für einen 2-Mana-Mana-Dog, aber ich mache mal weiter mit meinem ersten Pick für meine Top 3 und es ist tatsächlich eine Legendary Creature. Ich glaube tatsächlich, es ist nicht die einzige Legendary Creature auf meiner Liste, aber es ist auf jeden Fall die, um die ich am liebsten mein Commander-Deck bauen möchte. Und zwar ist es Kudo, King Among Bears. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, ist ein 2-Mana, ein grünes, ein weißes für ein 2-2 Legendary Bear. Mit dem Text, other creatures have base power and toughness 2-2 and are bears in addition to their other types. Ist halt einfach so ein Humility-Effekt, was ich halt irgendwie ganz spannend finde. Und halt eben, das halt in so einer nicht
Sie behalten ihre Effekte.
Ja, sie behalten ihre Effekte. Ja, aber sie machen auf jeden Fall so Go-Big-Decks halt relativ unsinnig, was ich halt sehr witzig finde. Plus halt, wenn man damit halt eben noch wenn man damit halt noch weiter arbeiten kann, wenn man entweder auf das Bear-Tribal geht oder halt eben diese +2/+2 Bear-Thematik mit aufgreift. Meine Idee war es auch tatsächlich so ein bisschen Actual Hate Bears damit zu spielen, dass du halt alle die Karten, die als Hate Bears quasi bezeichnet werden, in dem Deck mit reinhaust, die halt grün oder weiß sind und dann sind sie tatsächlich Bären. Das finde ich einfach sehr, sehr witzig.
Ich bin halt direkt wieder am Cheaten. Ich möchte diese Karte unbedingt mit anderen kleinen, süßen Kreatur spielen, die sich Elish Norn nennt und allen gegnerischen Kreaturen -2/-2 gibt und unseren +2/+2.
Oh ja.
Was natürlich eine insane Combo schon wieder ist. Aber das möchte ich spielen. Das ist mein Approach dazu. Man könnte manchmal sagen, ich neige dazu, meine Commander-Decks eher Richtung CDH zu bauen. Nicht ganz CDH, aber eher Richtung CDH.
Sowas ist auch großartig, sowas ist auch großartig. Sonst gibt's natürlich noch die Möglichkeit, das in einem Duskana The Rage Mother Deck zu spielen. 5 Mana 5/5, wenn er ins Spielfeld kommt, zieht man eine Karte für jede Kreatur mit Base Power und Toughness 2/2. Das ergänzt sich mit Kudo sehr gut. Und immer wenn man mit einer Base Power und Toughness 2/2 angreift, bekommt sie +3/+3 bis zum Ende des Zuges. Ist auch ein Bär, lustigerweise, was ich genial finde. Also Duskada quasi die Mutter von Kudo. Man kann auch noch die Queen Among Bears spielen. Also ganz viel Bärenspaß. Finde ich großartig, dass dieser Tribe auch in der Begrifflichkeit von Magic als ein 2-Mana-2/2 mehr und mehr gewürdigt wird, dass jetzt alles einfach zum 2/2 Bär wird. Finde ich großartig. Ja,
bin ich voll bei dir.
Was sind deine nächste Karte?
Absolut bei dir. Meine nächste Karte ist tatsächlich eine Karte, die für Legacy-Spieler nicht so relevant ist. Mhm. Aber für Modern-Spieler meiner Meinung nach insane relevant. Die Sprache ist von Recruiter of the Guard. Mhm. Eine der Highlight-Kreaturen für Death in Texas, mit der so viel coole Sachen gemacht werden konnten. Nicht nur für Death in Texas. Und ist eine insane gute Karte. Das ist, ich habe diese Karte diesen Monat und nächsten Monat bei mir im Patreon ausgewählt, weil ich die so cool fände und sage, oh, das ist so eine schöne Karte, die müssen die Leute haben. Die schicke ich den Leuten da schrieben zu. Und dann wurde die gespoilert. Ich so, ich habe jetzt schon die andere Version bestellt. Ich finde hier die so viel hübscher. Sie sieht so schön aus. Und was sie tut, ist ein 3-Mana-1/1er, der sagt, wenn er ins Spielfeld kommt, kann man sein Deck durchsuchen nach einer Kreatur mit Verteidigungsstärke 2 oder weniger und sie in die Hand nehmen.
Ja.
Das Krasse dabei ist einfach, wir haben hier eine Kreatur, die Grief sucht. Wir haben eine Kreatur, die Solitude sucht. Wir haben eine Kreatur, die einfach Flickerwisps sucht. Wir haben eine Kreatur, die Stoneforge Mystic sucht. So viel zu Death in Texas und sowas Kram. Was aber dann richtig, richtig sick ist, ist halt, wenn wir hingehen, Entschuldigung, und das kombinieren mit einer Karte aus Modern Horizons 1, wo wir ein Elemental haben, das zu Beginn des Endsteps flickert. Und dann mit Recruit of the Guard kann man halt Ende jeder Runde tutoren, was man möchte.
Verstehe.
Und hat dann noch zusätzliche Effekte. Das ist insane. Also es gibt es gab in Legacy, hieß das Deck Esper Vial. Und ich muss sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Deck auch in Modern jetzt als Value-Deck einfach überstehen kann. Es sind halt Karten drin wie Charming Prince, der Extract Specialist, auch sehr, sehr cool damit. Orcish Bowmaster, Recruiter of the Guard, Samwise, Satoru der Neue, auch insane da drin. Und eben der Soul Herder. Und Soul Herder macht das ganze Deck halt so stabil mit dem Flickern und was nicht alles. Wenn man das da mit Ephemerate oder irgendwie Aether Violen kombiniert, ist ein insane gutes Deck, was auch aktuell immer wieder mehr Play sieht im Legacy. Mhm. Und meine Erfahrung ist, wenn es für Legacy gut genug ist und viable wird für Modern, kann man das in Modern spielen.
Ja.
Und ich will es unbedingt in Modern spielen und ich glaube, es ist in Modern wirklich spielbar und ich habe da richtig Bock drauf. Das sage ich wirklich sehr selten, dass ich wirklich sage, ich habe Bock, mir ein neues Modern-Deck zu bauen.
Nice.
Ich glaube, das haben wir im Podcast noch nie gehört. Das letzte Mal, als ich das gesagt habe, ich habe Bock, was in Modern zu spielen, war, als der Containment Priest Modern legal wurde, da habe ich gesagt, boah, ich habe Bock, den in mein Eldrazi-Deck zu packen und wieder zu spielen. Und diese Karte, Root of the Guard, macht mir Bock, nochmal neues Modern-Deck zu bauen.
Ja.
Da habe ich richtig Lust drauf.
Ja, ich glaube auch, das ist halt wirklich eine sehr gute Karte für die, sag ich mal, faireren Creature-Based-Decks. Einfach nur, weil es halt so ein Silver-Bullet-Searcher ist. Und gerade in Kombination eben mit diesen Evoke-Elementals kannst du halt dann auch die Karte auch selbst an Turn 3, wenn du nur sie gespielt hast, dein Solitude oder sowas rausgesucht hast, kannst du sie trotzdem sofort nutzen, weil sie ja pitchable sind. Das Einzige, was ich glaube, ich ein bisschen, was problematisch werden könnte, ist Orcish Bowmaster, aber das fällt mir halt in diesem Set sowieso mit jedem 1-1er auf. Wobei man auch sagen kann, Recruiter of the Guard hat ja sein Value schon getan.
Der hat seinen Job getan, ja, absolut. Ja.
Aber halt, ne, es ist schön, dass sie so Legacy-Staples immer wieder mit reinpacken. Auch wenn sie original irgendwie nicht für Legacy wirklich gedacht waren, aber halt gerade so, ja, es ist eine sehr interessante Art, nach Kreaturen zu suchen, nach Toughness zu filtern. Aber Recruiter of the Guard auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Reprint. Ich weiß gar nicht, ist Grand Abolisher noch vor dem Reprint in Thunder Junction auch Modern legal gewesen?
Ich glaube ja.
Okay. Weil das wäre ja dann wirklich so ein, okay, Wizards of the Coast hat einen Plan für Death in Texas Modern, wenn sie jetzt Grand Abolisher im Set davor, jetzt Recruiter of the Guard, alles mit reinbringen. Ja, aber
also, das ist möglich und ich glaube tatsächlich, dass das echt cool wird. Also, das wird nice. Also, ich habe da richtig Bock drauf tatsächlich. Auch sowas wie Lauren of the Third Path, der auch noch nicht so alt ist. Mega, Meddling Mage, mega. Ach, ja. Hab so Bock.
Ja, ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich schon auf das Deck-Tag dann dazu. Meine nächste Karte ist Sowing Microspawn, was für mich den Titel nimmt von Gepower-Creepter Solemn Simulacrum, also eine 4-Mana-Karte, die ein Land raussucht. Und hier natürlich wieder mit Upside. Es ist ein Eldrazi-Fungus für 3 generische und ein grünes. 3-3 mit Devoid, das heißt, obwohl es grün ist, ist es eigentlich keine Farbe. Und hat Kicker 2, ein generisches und ein farbloses. Wenn du diesen Spell castest, durchsuche deine Bibliothek nach einer Landkarte und pack sie auf den Battlefield und dann shuffle. Das Besondere hier, ne, es wird nach irgendeiner Landkarte gesucht, nicht ein Basic Land, nicht irgendwelche Land Types oder sowas, einfach Landkarte und kommt auch nicht getappt rein, was halt geil ist für die Eldrazi-Länder, die eben für 2 Mana tappen oder andere Sachen. Das ist schon mal deutlich besser als Solemn Simulacrum. Und dann, wenn man ihn noch gekickt hat, kann man auch ein anderes Land noch exilen. Also tatsächlich noch Sinkhole mit draufgepackt. Plus halt, dass es eben geexilt ist, das ist schon nicht schlecht. Aber allein dieser Modus, 4 Mana, such dir ein Land raus, pack es aufs Spielfeld. Ich weiß noch, wir haben zu Murders at Carloff Manor mit dem Archdruid's Charm das so gehighlightet, wie krass es ist, dass man, sag ich mal, jetzt sich irgendein Land raussuchen kann oder es ins Spielfeld bringen kann.
Ja.
Mittlerweile haben wir gefühlt 5-6 Karten bekommen, die diesen Text haben. Also jetzt auch dieser Sowing Microspawn geht für mich auch krass in diese Richtung von wegen, hey, wir wollen Utility Lands krass pushen, oder?
Absolut. Das ist halt auch das, wo ich sage, das finde ich auf einmal sehr weird, dass man dann jetzt hingeht und eben so dieses Utility Lands gerade so krass einfach ansetzt. Und
ja.
Also ich musste noch arbeiten früher dafür, dass ich sowas habe. Ja, ja, muss ich sagen. Ich musste früher dafür wirklich noch arbeiten. Aber ja, es ist schon insane.
Total. Und ich finde es halt, es ist halt für Commander, weil ich meine, natürlich ist die Karte grün. Also niemand würde ja ein Upgrade zu Solemn Simulacrum bekommen, wenn nicht grüne Landdecks. Das macht mich schon wieder ein bisschen sauer, aber allein, dass man sich halt damit, wenn du es halt brauchst, einen Bajuka-Bock rausholen kann, einen Glacial Chasm oder eben auch ein Field of the Deck, wenn du das, wenn du die Runde halt eben beenden willst. Das hat halt einfach wieder so viele Möglichkeiten, was eben rauszusuchen. Plus halt eben, du kannst das gegnerische Utility Land eben auch noch zerstören für noch 2 weitere Mana mehr. Also ich finde, das ist ein sehr krasse Karte. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir gefällt, in welche Richtung sich das bewegt, Thema Power Creep und so. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Karte, die mir aufgefallen ist. Als sie ist so unscheinbar, sie fällt quasi in der Spoiler-Übersicht gar nicht so auf, aber ich glaube, sie wird in Commander quasi in jedem grünen Deck ab sofort gespielt werden müssen, weil es halt einfach ein zu guter Effekt ist, um ihn zu skippen.
Ja, bin ich ziemlich bei dir.
Genau, was ist denn deine finale Karte für heute?
Meine finale Karte ist tatsächlich eine Karte, die ich in Modern und auch gleichzeitig in Legacy sehe. Mhm. Und das ist ja oftmals so, dass man, ich oft gefragt werde, so, hey, was sieht man denn so für Legacy-Karten, für Legacy-Play? Und das ist Vexing Bauble. Mhm. Vexing Bauble ist eine Uncom. Für alle Leute, die jetzt wieder sagen, man zeigt nur Rares und Mythics, ist eine Uncom, die für ein farbloses Mana ist. Das ist wichtig, da kommen wir gleich zu. Und immer wenn ein Spieler einen Zauber castet, wenn er kein Mana dafür bezahlt hat, wird die Karte gekontert.
Yes.
Dann kann er für einen Mana tappen und das Ding opfern, um eine Karte zu ziehen. Das kann der Spieler, der das Ding kontrolliert. Also wenn es Matchups gibt, wo es nicht so relevant ist. Mhm. Wir haben in Modern und in Legacy ein riesiges Problem mit Grief.
Ja.
Grief macht so viel kaputt. Dazu kommen natürlich Free Spells wie Force of Will, Force of Negation, Force of Despair, Force of Vigor. Keine Ahnung. Wir haben so viele Karten, die einfach gratis gecastet werden können. Endurance, Solitude.
Und selbst die Cascade-Dinger, oder?
All also das.
Die treffen ja auch
das. Die Cascade-Dinger, Rhinos oder auch hier Glimpse of Tomorrow und. So viel. Mhm. Und ich muss sagen, das ist super spannend. Auch Legacy hat natürlich noch mehr mit Days und so weiter und so fort, Omniscience und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, das ist eine super spannende Karte. Jetzt werden alle sagen so, ja, wieso? Weil sie ein farbloses Mana kostet.
Ja.
Dadurch, dass sie ein farbloses Mana kostet, ist sie mit Ursas Saga tutorbar. Und Ursas Saga ist eine sehr oft gespielte Karte. Mhm. Das heißt, man kann zwei, drei Stück davon, wenn man sie unbedingt haben möchte, in sein Sideboard tun, kann noch Tutoren dafür. Oder man kann sie als Silver Bullet spielen. Das bedeutet, man hat Silver Bullet, eine Karte drin, die das Gegnerdeck komplett zerlegt. Mhm. Wenn es zum Beispiel jetzt irgendwie ein Flashback-Zauber ist. Wenn es irgendwie in Richtung Dredge geht, wo man halt aus dem Friedhof die Karten castet, indem man halt Kreaturen opfert, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Und. Wenn man sowas vor sich hat, kann man wirklich, wirklich angenehm mit der Vexing Bauble arbeiten. Und das ist eine Karte, wo ich sage, oh Junge, ich hab Bock. Und das ist auch die erste Karte, die ich wirklich vorbestellt habe. Das Land selber ist stark, keine Frage. Das will ich mir nicht vorbestellen, das ist zu teuer. Ich hoffe, das ist ein Booster zu ziehen. Aber Hidikarte habe ich mir direkt vorbestellt und sie ist auch jetzt schon relativ teuer, weil sie halt sehr viel gespielt wird. Und ich glaube auch, dass sie im Modern noch mal mehr Play sieht wie im Legacy.
Ich glaube auch. Also ich finde es halt so stark, dass es eine Karte gibt, ich hätte es auch nicht gedacht, die halt einfach zu Chalice of the Void gegen Cascade-Decks eben irgendwie ersetzen wird, weil immer das Gute bei Chalice of the Void ist, man kann es ja quasi for free spielen, weil es halt trotzdem dann die Cascade-Sachen eben aushebelt. Aber das kostet natürlich ein Mana, was Up- und Downside ist, so mein Suchbeispiel mit Ursas Saga auf der anderen Seite, ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie gut das ist on the draw gegen Reef, aber trotzdem ist es halt was, wo ich auch viel drüber gelesen habe, dass es halt einfach eine Made-for-Modern-Karte ist, wenn man sie überhaupt in diesem Set mal gesehen hat. Also es adressiert ein aktuelles Problem mit mehreren Decks. Sowohl die Cascade-Decks würde ich als problematisch bezeichnen, auch wenn sie jetzt seit dem Bann auch nicht mehr so dominant sind, aber auch halt eben die Grief-Scam-Decks. Da könnte man vielleicht noch argumentieren, ist Vexing Bauble mit einem Mana ein bisschen zu langsam. Dafür ist es halt suchbar mit Ursas Saga. Also es ist eine ganz gute Lösung und auch, was ich gut finde, keine perfekte Lösung. Also dieser Punkt ist eben on the play, kann dir halt ein Grief, das eben doppelt Thought Season aus der Hand und dann hast du halt auch nichts davon. Und außerdem hat er halt da schon seinen Kram gemacht. Aber so grundsätzlich kann man das halt auch in farblos in jedem Deck spielen. Ich würde auch sagen, jedes Ursas Saga Deck sollte das einmal irgendwo im Main Deck spielen, einfach nur, falls man es irgendwie braucht. Und selbst wenn man es nicht braucht, ist es quasi 2-Mana-Cycle. Und man hat eben noch ein Artefakt gespielt, was halt auch interessant sein kann für manche Decks. Eine sehr, sehr sauber designte Karte und eine sehr, sehr cool gemachte Karte, auch eben in Ankamen, die sehr, sehr relevant sein wird. Auch sowas wie Timeless, was nicht so der Riesenfokus von uns ist, weil es ein Arena-Only-Format ist, aber für Show and Tell ist es natürlich dann auch was, wenn halt eben Omniscience eben dann gesmashed wird von Show and Tell. Man legt halt selbst eine Vexing Bauble, dann bringt es quasi nichts mehr, diese Omniscience.
Ja,
eine sehr, sehr coole Karte. Finde ich sehr froh, dass wir sie hier haben. Meine letzte Karte ist eine Legendary, eine auch, ich glaube, sehr bekannte Legendary als Ella Damris Korvekdal, ein 3-Mana, ein generisches Doppelgrün für ein 3-3 Legendary Creature, Elf Warrior, der für mich so ein bisschen, wenn man Monogrün Elfen spielt, was man ne, wir haben diese Wuja, diesen Wolf, der insane ist in Commander. Aber wenn man Mono Green spielen will aus irgendeinem Grund, dann ist das, glaube ich, der de facto Elf Commander in diesem Fall. Der hat den Text, man kann die oberste Karte der Bibliothek jederzeit anschauen und man kann Creature Spells von der Bibliothek runterspielen. Das ist auch ein Text, den wir halt schon von vielen anderen Karten eben schon gesehen haben. Was halt immer gut ist, gerade in so einem Creature-Deck, wenn man viele, viele Kreaturen eben hat, kann man die eben so schön von der Bibliothek runterspielen. Aber er hat darüber hinaus noch für ein grünes kann man ihn tappen und zwei ungetappte Kreaturen, die man hat, tappen. Man kann eine Karte revealen aus der Hand oder von der Top of the Library. Und wenn diese Karte eine Creature-Card ist, kann man sie ins Spielfeld bringen. Aber das wird nur in unserem Zug passieren. Das ist quasi grünes Sneak Attack auf einer Kreatur made for Elves. Und was ich natürlich da schon sehe, ist, du guckst quasi immer wieder auf die Top of your Library, versuchst es vielleicht so mit Senseless Divining Top so ein bisschen zu kontrollieren und wartest einfach, bis du dein volles Board, bis du dann dein Craterhoof Behemoth irgendwie drauf gefunden hast, aktivierst deine Fähigkeit, bringst ihn rein und ja, Smash.
Smash. Sehe ich ähnlich. Finde ich ganz spannend. Man muss halt dabei sagen, dass man oben vom Top of Deck Creature Cards runterspielen gibt es schon sehr lange als Effekt. Aber halt hier wirklich die Sachen von der Hand oder vom Top des Decks zu zeigen und ins Spiel zu bringen, ist schon ein ganz gutes Problem. Ist halt, dass der für ein grünes und noch zwei Kreaturen tappen hat. Und ich glaube halt gerade für Modern oder so gibt's halt schon eine Kreatur, die das besser kann. Mit dem Elfish Piper. Das, was ich hier so stark finde, ist einfach, dieser Elfish Warrior ist eine Legendary. Und damit kann er dein Monogrün Commander sein.
Ja.
Das Problem ist halt, es gibt halt zig Milliarden Elfen, die Commander sein können. Monogrüne Elf-Commander gibt's mehr als Sand am Meer. Und ich sage, Sand am Meer gibt's eine ganze Menge. Und dementsprechend muss ich halt sagen, das ist halt da sehr, sehr spannend. Es ist halt ein anderer Angle. Und das zeigt halt wunderschön, wie sie ganz, ganz oft hier einfach Commander mitgedacht haben.
Ja.
Überall Commander praktisch mit dabei ist und nichts passiert, ohne dass Commander wirklich bedacht wird. Und dieses Commander-Denken halt aber trotzdem auf eine neue Art und Weise gedacht wurde. Und zwar auf eine Art und Weise, wo man halt überlegt, wie kann ich das Ganze so machen, dass es schöner wird, dass es was anderes ist, dass es frisch wirkt. Er wirkt nicht wie der nächste 0815 Elfen-Commander, muss man einfach sagen. Weil er eben auch mehr als Elfen kann. Er kann auch andere dicke Kreaturen spielen, gar keine Frage. Aber er wirkt nicht wie so ein stinknormaler Stompy, dumm draufhau-Heini.
Ja, das stimmt.
Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, das stimmt voll. Und vor allen Dingen, sie sagen die ganze Zeit, das ist ein Elfen-Commander, aber man kann ihn ja auch einfach als grüner Creature-Commander spielen. Also man könnte das Deck auch vollpacken mit Cozy Legs und Emrakuls und sonst irgendwas. Und die versuchen eben zu flippen mit seiner Fähigkeit, wenn man halt so ein paar Mana-Dogs noch spielt. Und das würde genauso gut funktionieren. Aber eben durch diese Kombination von Effekte, die quasi, sobald er aufs Spielfeld kommt, eben schon direkt einen Nutzen haben mit dem Manipulieren der obersten Karte in der Bibliothek und dem Runterspielen von Kreaturen-Spells. Das halt kombiniert mit diesem Sneak-Attack-ähnlichen Effekt, wobei die Kreatur sogar dann halt auch noch bleibt, finde ich halt ziemlich strong. Und ich glaube halt schon, dass man sich da Combo-Turns irgendwie zusammenlegen kann, wo man halt eben wirklich so ein Emrakul aufs Spielfeld eben bringen kann, wo man irgendwas lächerlich Riesiges aufs Spielfeld bringen kann, was so nicht gedacht war. Und ja, ich finde, das ist so eine typische Timmy-Karte. Also richtige, man aktiviert es einfach und man haut irgendwas Fettes, Dummes aufs Board und es macht einfach Spaß. Es löst irgendwas in mir aus. Und ich glaube, darum wird auf jeden Fall auch ein Commander-Deck gebaut werden. Weil ich auch schon länger in ein grünes Commander-Deck nochmal reinschaue. Ich habe ja so ein paar meiner Commander-Decks aufgelöst und er hat mir auf jeden Fall was in mir ausgelöst, wo ich dachte, vielleicht versuche ich da irgendwas nochmal zu basteln. Also ich freue mich da schon sehr drauf. aber genau, das waren unsere Top 3 Karten aus dem Mainset. Natürlich gibt's unfassbar viele andere Sachen, die da eben mit drin sind. Aber was sind eure Lieblingskarten aus Modern Horizons 3? Schreibt's uns doch in die Kommentare oder ins Discord. Denn ich glaube, da sind wirklich einige Karten dabei, die da nennenswert wären. Wie würdest du denn abschließend Modern Horizons 3 so ein bisschen bewerten? Also ich habe das Gefühl, auch hier wieder tendiert man vielleicht als Fan oder auch wir teilweise so ein bisschen in die Falle zu laufen, oh, das fühlt sich alles an wie ein Commander-Set. Und ich würde auch nicht widersprechen, dass es so ist, aber Glaubst du, da sind trotzdem noch genug Karten für Modern drin, um Modern eben aufzuwühlen?
Ja, also es sind genug Karten drin, um Modern aufzuwühlen. Es gibt auch einige jetzt schon Kombos, die jetzt noch mal spannend werden. Ich habe jetzt gerade eben gesehen, Shuko aus Verräter von Kamigawa hat jetzt gerade einen Spike, ist jetzt gerade bei 7 oder 8 Euro, weil damit irgendwas Kombo-mäßiges wieder gemacht werden kann, weil da wieder irgendwas entdeckt wurde, wo man halt sagen kann, hey, das ist vielleicht eine Kombo. Und ja, dementsprechend super, super spannend. Wenn ich sowas halt sehe, die Spikes, die gerade passieren, ist immer mal wieder. Ist auch zum Beispiel für Pauper, zum Beispiel Sadistic Glee, Schadensfreude ist gespiked, weil es damit eine Combo gibt und so weiter und so fort. Also das ist immer eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass das Set ein Erfolg wird, wenn immer wieder Karten spiken, weil irgendeine Combo gefunden wird, die dann getestet wird. Ob es irgendwie fair sein wird, keine Ahnung.
Ja.
Ob es Spaß machen wird, keine Ahnung. Was ich sagen muss, und dieser Trend ist etwas, das sagen ja ganz, ganz viele Leute. Und dann könnt ihr mich Mitläufer nennen, wie ihr wollt. Aber ich muss sagen, das einzige Problem, was ich bei Modern Horizons 3 habe, ist der Preis.
Definitiv.
Und das ist wirklich etwas, wo ich sage, das ist auch was, was mich an dem Video von den Leuten, die diese Promotion gemacht haben. Du warst ja auch mal bei so einem Opening-Event dabei, wo dann halt was geöffnet wird und dann immer eine Kamera drumherum ist und das so ein bisschen gefilmt wird. Das gab es ja diesmal als Promotion-Video.
Ja.
Und Leute, die das ganz casualhaft so ein Collector-Display für 400 Euro oder 350 Euro aufgemacht haben und gesagt haben, oh, hier sind die schönen Karten drin, die sollte jeder haben.
Ja.
Wo ich mir denke so, das sind 350 Euro.
Ja, das ist natürlich
und
dann
das
der Bonus.
Finde ich das insane.
Ja, das ist natürlich der Bonus bei so Promo-Events. Natürlich werden die Produkte einfach zur Verfügung gestellt. Also niemand hat diesen Druck hinter so einer Box. Das muss ich wieder refinanzieren. Und das Ding ist ja auch, was wir auch immer wieder beim Booster-Rippen auch sagen, ist ja, diese Booster-Boxen, das ist so ein bisschen halt Gambling im Sinne von, der Verkäufer gewinnt am meisten bei der ganzen Geschichte. Also die sind nicht designed, um euch quasi den Value wieder rauszuholen. Und dementsprechend bin ich auch eher im Camp, ne, schaut euch, wie das Deck oder wie das Set sich entwickelt. Macht vielleicht mal hier irgendwie ein Pre-Release oder ein Draft mit, je nachdem, wie es halt angeboten wird und wenn ihr euch dem leisten könnt. Und ansonsten sichert euch halt eben die Einzelkarten für die Formate, die ihr spielt und halt auch wirklich die Karten, die ihr holt. Weil klar, da gebt ihr dann vielleicht auch schon mal irgendwie 100 oder 150 Euro aus, aber zumindest sind das dann so 100% Karten, mit denen ihr halt umgehen wollt. Und das ist immer besser als, keine Ahnung, 300 Euro für eine Box auszugeben und dann vielleicht eine Karte drin zu haben, die man halt spielen möchte. Deswegen, also lasst euch da nicht von Unboxings oder sowas beirren. Ich weiß noch nicht, ob wir unser Unboxing dann bei dir auf dem Kanal nochmal machen. Aber da wird es halt auf jeden Fall ja ähnlich auch sein, wo man halt sagt, okay, da war jetzt vielleicht was Gutes drin, aber im nächsten Booster kann auch wieder was Schlechtes drin sein. Ich glaube, was mich halt ziemlich abholt bei dem Set, ist tatsächlich die ganzen Reprints auch für Modern. Also gerade sowas wie Phyrexian Tower, Recruit of the Guard, die Medaillons. Das verschmilzt doch so ein bisschen Legacy und Modern, meiner Meinung nach, miteinander, was die Identitäten angeht. Aber macht's halt auch so ein bisschen interessanter, weil man dann auch merkt, dass auch der Sprung zu Legacy dann auch vielleicht gar nicht mehr so groß ist, wie man es irgendwie denkt. Ich freue mich auf die Karten und freue mich auf jeden Fall, um vielleicht das ein oder andere ja neue Modern-Deck zu sehen. Ich fände es sehr spannend, wenn wir ein LG-Deck sehen würden. Ich glaube nicht wirklich dran, aber man wird ja doch hoffen dürfen. Genauso wie ein Eldrazi-Deck. Vielleicht gibt es nochmal so ein Eldrazi-Tron aufleben oder vielleicht ein Eldrazi-Antaxis aufleben auf der großen Bühne. Ich bin mal wirklich gespannt, was es da noch erwartet mit dem Set. Also da gibt es, glaube ich, noch einiges rauszuholen. Auch sehr viele komplexe Designs, die man jetzt bei so einer schnellen Übersicht gar nicht mal so ganz greifen kann. Aber
ja, absolut.
Ein wunderschönes Set, meiner Meinung nach, auch wenn es ein bisschen teuer ist. Aber wie gesagt, kauft Singles und spart euch auf jeden Fall sehr viel Frust. Wenn ihr Fragen habt für Ask Us Anything, was wir diese Woche nicht schaffen werden, weil wir sind jetzt schon deutlich über die Zeit. Aber nächste Woche wollen wir da auf jeden Fall ein paar Fragen von euch haben und die im Podcast beantworten. Schreibt es gerne in unserem Discord. Ihr könnt uns auch supporten bei YouTube mit einem Abo auf jeweils unseren Kanälen, Gamery und MDG Blackset. Da gibt es immer farbhafte Videos von und mit uns. Ihr könnt aber auch den Podcast hier liken bzw. 5 Sterne geben auf Spotify, auf Apple Podcast, auf jeder Bewertungsplattform, die es da eben gibt. Wir haben auch Social Media, Instagram, Twitter und von meiner Seite auch noch Threads, probiere ich gerade noch ein bisschen für mich herauszufinden. Alles verlinkt.
Habe ich auch, ist großartig.
Du auch.
Ganz, ganz großartig. Sehr ja, cool, ja.
Ich bin noch nicht so richtig ganz reingestiegen. Ich glaube, ich falle in dasselbe Loch wie bei Twitter, wo ich mir denke, was ist genau der Mehrwert? Aber ich schaue mal, ich schaue noch ein bisschen rein.
Der Mehrwert ist, dass deine Posts anderen Leuten, die Instagram benutzen und nicht Threads, gezeigt dir.
Sehr gut.
Glaube ich.
Sehr gut. Ja, auf jeden Fall alle Links dazu in der Videobeschreibung. Und ihr könnt uns auch noch unterstützen, wenn ihr zum Beispiel bei Holy einkauft und das über unsere Codes Ravnica 10 bzw. Ravnica 5 bekommt ihr 10% auf euren Einkauf bzw. 5% auf euren Ersteinkauf und das ganze Sortiment mit ein paar neuen Geschmacksrichtungen, die ich am Anfang des Podcasts erwähnt habe, könnt ihr euch anschauen bei weareholy.com/radioravnica. Und besten Dank dafür an euren Support.
Yes.
Und nochmal einen besonderen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer. Namentlich dazu erwähnen ist Asterix, TK241, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, General Götterspeise, Jan Babe Siren, Sascha H., Simonim und Trollfaust. Vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.